Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanzupdates. Ich freue mich riesig, dass Laura heute wieder mit dabei ist. Laura, wir haben heute ein paar richtig spannende Themen auf dem Tisch, die uns zeigen, wie sich die großen Player im Silicon Valley und darüber hinaus gerade völlig neu erfinden.
Hallo Tim. Ja, ich habe mir die aktuellen Entwicklungen angesehen und es ist wirklich faszinierend. Wir sprechen heute über Strategien, die auf den ersten Blick vielleicht paradox wirken. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen seine Technologie quasi verschenkt oder wenn ein mächtiger Unterhaltungsriese plötzlich in einer Zwickmühle steckt. Ich bin gespannt, mit dir tiefer einzutauchen.
Dann legen wir direkt los. Das erste Thema ist Meta, also das Unternehmen von Mark Zuckerberg. Da passiert gerade etwas sehr Interessantes im Bereich der künstlichen Intelligenz. Es geht um sogenannte Open-Weight-Modelle, wie zum Beispiel dieses neue Modell Muse Glimmer. Jetzt mal ganz ehrlich, Laura, für uns Normalsterbliche klingt das nach Fachchinesisch. Was genau bedeutet es eigentlich, wenn Meta seine KI-Gewichte offenlegt?
Das ist eine super Frage. Stell dir das so vor. Normalerweise bauen Firmen wie OpenAI oder Google ihre KI-Modelle wie ein streng gehütetes Geheimrezept in einer verschlossenen Küche. Niemand weiß genau, wie die Zutaten gemischt werden. Meta macht das jetzt anders. Mit den Open-Weight-Modellen geben sie quasi das Rezept und die Anleitung heraus. Entwickler auf der ganzen Welt können dieses Modell nehmen, es auf ihren eigenen Servern installieren und es genau für ihre Zwecke anpassen.
Moment mal, wenn Meta das Rezept einfach so verteilt, verdienen sie dann nicht eigentlich Geld an diesem Modell verlieren? Warum sollte ein Milliardär wie Zuckerberg seine Technologie kostenlos zur Verfügung stellen? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Es ist ein strategischer Schachzug, Tim. Meta will den Markt für diese geschlossenen Modelle untergraben. Wenn Meta die Standards setzt, auf denen Millionen von Entwicklern weltweit arbeiten, dann werden all diese Anwendungen irgendwann auf Meta-Technologien optimiert. Man könnte sagen, Meta versucht, das Betriebssystem der KI-Entwicklung zu werden. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Besonders für westliche Unternehmen ist das attraktiv, weil sie die Modelle lokal anpassen können. Das ist aus Sicht des Datenschutzes ein riesiger Vorteil gegenüber billigen Modellen aus China.
Ah, verstehe. Also ist der eigentliche Gewinn nicht die Lizenzgebühr pro Nutzer, sondern die Dominanz im gesamten Ökosystem. Wenn alle mit Metas Werkzeugen bauen, hat Meta am Ende die Kontrolle über den Standard. Aber gibt es da nicht auch Risiken? Ich meine, wenn jeder Zugriff auf so ein mächtiges Tool hat, kann das doch auch schiefgehen.
Absolut, das ist genau der Punkt, wo es kritisch wird. Erstens gibt es eben keine direkten Einnahmen durch Lizenzgebühren. Das Geld fließt nicht direkt in die Kasse. Zweitens besteht natürlich ein Missbrauchspotenzial. Wenn Open-Weight-Modelle für schädliche Zwecke genutzt werden, wird der regulatorische Druck auf Meta massiv steigen. Und wir dürfen die Kosten nicht vergessen. Dieser Wettlauf um die Hardware, also diese extrem teuren Grafikprozessoren, ist kapitalintensiv und kostet ein Vermögen.
Wahnsinn. Also eine riskante Wette auf die Zukunft, bei der tausende Entwickler quasi kostenlos an Metas Produkt mitarbeiten, während Zuckerberg hofft, dass er am Ende den Standard für alle bestimmt hat. Das führt uns eigentlich ganz schön in die Richtung von großen Marken und deren Überlebenskampf. Wenn wir von Giganten sprechen, müssen wir über Disney reden. Da scheint es momentan nicht ganz so glatt zu laufen, oder?
Genau, bei der Walt Disney Company sehen wir ein klassisches Beispiel für das sogenannte Innovators-Dilemma. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass ein Unternehmen so erfolgreich in seinem alten Geschäft ist, dass es Schwierigkeiten hat, sich an die neue Welt anzupassen, obwohl es genau weiß, wohin die Reise geht.
Disney hat doch eigentlich alles. Marvel, Pixar, Star Wars. Wer könnte da bitte Probleme haben? Die Leute lieben diese Filme und gehen in die Parks. Wo ist da das Dilemma?
Das Problem liegt nicht bei den Marken, sondern an der Art, wie wir sie konsumieren. Disney hat jahrelang extrem viel Geld mit dem klassischen Fernsehen und Kabel-TV verdient, besonders mit ESPN. Aber heute machen immer mehr Menschen das sogenannte Cord-Cutting. Das heißt, sie kündigen ihre teuren Kabelanschlüsse und steigen auf Streaming um. Disney hat zwar mit Disney Plus reagiert, aber dieser Übergang hat Milliarden verschlungen und die Gewinnmargen massiv nach unten gedrückt.
Also ist das Streaming-Geschäft im Moment eigentlich eher ein Kostentreiber als eine Goldgrube? Das klingt paradox, weil wir ja gefühlt alle einen Streaming-Dienst haben.
Genau das ist der Punkt. Es ist extrem teuer, neue Abonnenten zu gewinnen, während gleichzeitig der Preisdruck steigt. Die große Frage ist jetzt, kann Disney den Verlust aus dem Kabelfernsehen durch die Gewinne aus dem Streaming und den Themenparks wettmachen, bevor die Schuldenlast zu hoch wird oder sich das Konsumverhalten der Menschen endgültig wegbewegt? Wer also darauf setzt, dass alles so bleibt wie in der alten Welt des Entertainments, wird wahrscheinlich enttäuscht werden.
Aber die Themenparks sind ja immer noch ein riesiger Faktor. Die kann man nicht einfach digital kopieren, oder? Man kann nicht per App in eine Achterbahn steigen.
Richtig! Die physischen Erlebnisse in den Parks sind eine echte Cash-Cow und viel weniger anfällig für die digitale Disruption. Zudem gibt es diese tollen Synergieeffekte. Ein neuer Film sorgt dafür, dass mehr Leute Merchandise kaufen und in die Parks reisen. Trotzdem gibt es Risiken, zum Beispiel die inhaltliche Polarisierung. Es gibt politische Debatten um Disney-Inhalte, die dazu führen könnten, dass bestimmte Zielgruppen die Marke dauerhaft verlassen.
Das ist echt eine Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne. Wenn wir schon beim Thema Inhalte sind, es gibt ja nicht nur Filme, sondern auch Informationen. Da ist mir die New York Times aufgefallen. Die scheinen den digitalen Wandel, ja im Gegensatz zu vielen anderen Zeitungen, ziemlich gut hinbekommen zu haben.
Oh ja, die New York Times ist ein Paradebeispiel dafür, wie man vom klassischen Zeitungsverlag zu einem sogenannten Essential Service für neugierige Menschen wird. Sie haben nicht einfach nur ihre Artikel ins Internet gestellt, sondern ein ganzes Ökosystem geschaffen.
Was genau meinen wir mit Ökosystem? Ich dachte, man abonniert dort einfach die Nachrichten.
Es ist viel mehr als das. Die NYT nutzt einen Bundle-Ansatz. Das bedeutet, die Kunden abonnieren nicht nur News, sondern bekommen in einem Paket auch Spiele und Podcasts dazu. Dadurch binden sie die Nutzer viel stärker an sich. Und das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn wir leben in einer Ära von KI-generierter Desinformation. Wenn man nicht mehr weiß, was wahr ist, steigt der Wert von verifizierten und markenstarken Quellen. Man nennt das Trusted Brands.
Das ergibt Sinn. In einer Welt voller Fake News wird die Marke also zum Sicherheitszertifikat für die Wahrheit. Und ich nehme an, dass solche treuen Abonnenten auch bereit sind, mehr zu bezahlen.
Exakt. Das gibt dem Unternehmen eine hohe Preissetzungsmacht und sorgt für stabile, wiederkehrende Umsätze. Zudem haben sie die digitale Skalierung im Griff. Das heißt, wenn ein neuer Abonnent dazukommt, kostet das Unternehmen fast gar nichts mehr an zusätzlichen Ausgaben, aber der Umsatz steigt trotzdem. Das macht sie zu einem sehr defensiven Qualitätswert im Mediensektor.
Klingt eigentlich perfekt, aber es gibt doch sicher auch Schattenseiten. Ich meine, die KI, die gerade so viele Jobs bedroht, könnte doch auch für die New York Times ein Problem sein.
Absolut. Ein großes Risiko ist die sogenannte KI-Aggregation. Stell dir vor, eine Suchmaschine fasst den Artikel der NYT einfach so präzise zusammen, dass der Nutzer gar nicht mehr auf die Website klicken muss. Das würde den Traffic massiv senken. Außerdem gibt es Plattformen wie Substack, die Top-Journalisten anlocken, damit diese unabhängig werden und ihre eigenen Kanäle aufbauen. Und natürlich darf man eine mögliche wirtschaftliche Rezession nicht vergessen. In einer Krise könnten die Werbeausgaben im Premium-Segment einbrechen.
Also auch hier gilt, der Erfolg von gestern garantiert nicht den Erfolg von morgen. Zum Abschluss unseres heutigen Rundgangs möchte ich über etwas sprechen, das uns alle betrifft, wenn wir online shoppen. Shopify. Ich höre oft, dass Shopify quasi das Betriebssystem für den modernen E-Commerce ist. Was steckt hinter dieser Bezeichnung?
Das ist ein sehr passender Vergleich. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen ist Shopify nicht nur ein Tool, um einen Online-Shop zu erstellen, sondern die gesamte operative Grundlage. Im Bericht wird es sogar als das Fahrrad bezeichnet, auf dem das ganze Geschäft läuft. Der Clou ist hier die Abstraktion der technischen Komplexität.
Das klingt kompliziert. Kannst du das für uns übersetzen? Was bedeutet Abstraktion der Komplexität in diesem Fall?
Ganz einfach. Das heißt, dass ein Händler absolut kein IT-Wissen braucht, um global zu verkaufen. Ein Shopify nimmt einem die ganze Technik ab. Man muss keine Server konfigurieren oder programmieren können. In einer Welt, in der immer mehr Nischen, Mimik indirekt an den Kunden verkaufen wollen, also das sogenannte Direct-to-Consumer-Modell, profitiert Shopify von jedem neuen Shop.
Und wenn man einmal bei Shopify ist, bleibt man dann dort oder kann man genauso leicht zu einem anderen Anbieter wechseln?
Das ist genau der strategische Vorteil. Da Shopify tief in die Logistik und Zahlungsketten integriert ist, entstehen extrem hohe Wechselkosten. Wenn du dein ganzes Lagerwesen und deine Bezahlvorgänge über ein System abwickelst, ist es ein riesiger Aufwand, das alles auf eine andere Plattform umzuziehen. Zudem gibt es einen App Store für Drittanbieter, der die Plattform quasi unverzichtbar macht.
Aber da gibt es doch diesen einen Giganten, den man nicht ignorieren kann, Amazon. Ist Shopify nicht eigentlich im direkten Wettbewerb mit Amazon?
Nein, es ist ein unterschiedlicher Ansatz. Während Amazon ein Marktplatz ist, auf dem man als Verkäufer quasi nur ein Mieter ist, gibt Shopify den Händlern die Werkzeuge an die Hand, um ihre eigene Marke unabhängig aufzubauen. Trotzdem bleibt Amazon ein mächtiger Rivale, besonders wenn es um die Reichweite und das Fulfillment, also die Auslieferung der Waren, geht.
Und was könnte Shopify sonst noch gefährden? Ich meine, wenn die Leute weniger Geld ausgeben, trifft das doch jeden Online-Shop.
Genau, die Abhängigkeit vom allgemeinen Konsumklima ist ein großes Risiko. Wenn die Menschen weniger shoppen, spürt Shopify das direkt. Außerdem gibt es immer wieder Diskussionen über die Regulierung von Zahlungsgebühren. Sollten sich diese Strukturen ändern, könnte das die Margen von Shopify drücken.
Das war ja ein unglaublicher Überblick heute. Von der Demokratisierung der KI bei Meta über den Kampf gegen das lineare Fernsehen bei Disney, dem digitalen Überlebenskampf der New York Times bis hin zur Infrastruktur des Onlinehandels bei Shopify. Laura, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und die einfachen Erklärungen.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir Spaß gemacht. Man sieht einfach, dass in der Tech- und Finanzwelt gerade alles im Fluss ist.
Absolut. Und genau deshalb bleiben wir dran. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für heute und hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.